Herzlich willkommen zum PBF-Podcast Boutiquen on Air. Wir versorgen Sie mit kreativen Anlagestrategien direkt vom unabhängigen Asset Manager.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Für diesen Podcast habe ich Manuel Tremmel aus München zugeschaltet. Er ist Portfolio Manager bei der Xaya Investment und verantwortlich für den Xaya Credit Debt Capital Fonds, über den ich heute mit ihm sprechen möchte. Hallo Manuel.
Ja, hallo Sven, schönen guten Tag.
Ja, vielen Dank, dass du zur Verfügung stehst. Wir wollen über deinen Fonds sprechen. Xaya hat sich ja fokussiert auf marktneutrale Strategien. Ich könnte mir vorstellen, in der jetzigen Marktlage, wo die Unsicherheiten nicht gerade weniger werden, ist das sicherlich eine ganz interessante Geschichte für viele Anleger, die lange durchgehalten haben, aber gesagt haben, naja, wir sind immer noch relativ hoch in den Indizes, bei den Ständen der Indizes, und vielleicht guckt man sich dann doch mal etwas stärker noch marktneutrale Strategien an. Vielleicht zum Einstieg kannst du uns noch mal ganz kurz in Erinnerung rufen, wie so eine typische Position in deinem Fonds aufgebaut ist.
Klar, ja, gern. Also grundsätzlich ist alles, was wir machen, auf Positionsebene gehedged und in einem Relative Value Ansatz. Und in aller Regel gehen wir so vor, dass wir in irgendeiner Art und Weise Kreditrisiko laden, welches uns auch bezahlt, welches wir dann wiederum mit dem Instrument hedgen, das wir für am günstigsten oder am schlauesten halten oder für unser Handelsrational am besten geeignet. Das kann dann sein, wir hedgen eine Anleihe, den Kauf einer Anleihe über CDS, oder wir hedgen den Verkauf von CDS über Put-Optionen oder wie auch immer geartet. Aber in aller Regel ist das der Ansatz, den wir fahren, und da screenen wir das Universum, um das Günstigste für uns zu finden.
Mhm. Da seid ihr ja auch schon relativ lange tätig in diesem Bereich, und interessiert natürlich immer so, das basiert alles ja auf Fehlbewertungen in den Märkten. Gibt es diese Fehlbewertungen eigentlich häufig, oder ist das nur mal in bestimmten Situationen der Fall?
Da würde ich vermutlich grundsätzlich zwischen systematischen Fehlbewertungen oder Preisanomalien, Fehlbewertung ist immer so ein recht starkes Wort, suggeriert, dass es wirklich falsch wäre, oder idiosynkratischen Effekten sprechen. Systematisch kommt es von Zeit zu Zeit vor, nicht immer. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass das, was wir machen, oder wir bedienen uns eines kleinen Sammelsuriums an Positionstypen, und ja, also aus diesem Sammelsurium Fehlbewertungen innerhalb dieser Positionstypen, die sich dann doch unterscheiden und in verschiedenen Marktphasen interessant sind im Aufbau, sowie in der Performance, dann findet man fast immer was. Mhm. Sprich, in gestressten Phasen gibt es Trade-Typ A oder B, der sehr spannend sein kann, und in sehr starken und ruhigen Marktphasen können es wiederum andere Trade-Typen sein, und dementsprechend drückt uns der Markt da so ein bisschen in die attraktiven Positionierungen hinein. Und im Grunde können wir auch immer was finden, was, sodass wir das Portfolio übergreifend sinnvoll hinstellen können.
Mhm. Vielleicht nochmal so ein bisschen darauf eingehen, wie kommt ihr auf Investment-Ideen? Habt ihr da irgendwie eine Watchlist von Unternehmen, wo ihr sagt, da ist es, kann schwierig werden, und da kann es eher sein, dass da Bewertungen auseinandergehen? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ist das mehr zufällig, oder wie läuft das bei euch?
Ja, also es gibt eine Watchlist, also es gibt vielleicht ein bisschen top-down, es gibt Screenings von so einem Standarduniversum, das wir sowieso bespielen wollen, dann gibt es Watchlists, also man arbeitet gern an Trade-Ideen, die vielleicht ganz akut nicht umsetzbar sind, weil nicht attraktiv, aber potenziell, wenn sich die Welt ein bisschen bewegt, dann eben schon, dann kommen die auf die Watchlist und man kann sie immer wieder neu evaluieren, vielleicht werden sie ja dann irgendwann interessant. Aber es gibt auch das ganz opportunistische oder den ganz opportunistischen Ansatz, und Ideen ergeben sich wirklich aus dem Dialog direkt mit unseren Kontrahenten und mit den Händlern. Und in Summe, ja, screenen wir das Universum, haben immer ein Auge darauf, wo passiert am meisten, auf welchen Namen, in welchen Universen und Sektoren. Und daraus ziehen wir dann unsere Ideen.
Mhm. Entscheidend muss ja eigentlich sein, so vermute ich das zumindest, dass dann im Fall des Falles auch die Absicherung wirklich zieht. Erstellt ihr das sicher durch eure langjährige Erfahrung, oder wie kann man das sicherstellen für die Anleger? Das ist ja ganz entscheidend wahrscheinlich.
Ja, also im Grunde ist es ja immer der Tail-Hedge. Also im schlimmsten Szenario wollen wir abgesichert sein. Das ist auch strategieinhärent. Es geht eigentlich darum, dass man Garantiebeziehungen innerhalb des Unternehmens prüft, dass da wirklich auch juristisch harte Garantiebeziehungen vorherrschen, sodass man sicherstellt, die Anleihe ist in den CDS einlieferbar oder der Aktienhedge zieht auch wirklich, wenn das Kreditrisikoinstrument unter Druck kommt. Und das kann man über das Prüfen von Anleihedokumenten sicherstellen. Das machen wir und das ist Teil des Handwerks.
Mhm. Wenn man sich euer Portfolio anguckt, dann seid ihr ja in beiden großen Fonds relativ stark im US-Dollar investiert. Im Moment gibt es ja eher so eine Tendenz, wo die Anleger rausgehen aus den USA und nach Europa und auch nach Deutschland gehen. Ist das für euch eigentlich überhaupt ein Thema oder sagt ihr, uns interessiert die Region eigentlich gar nicht so richtig?
Also diese Skepsis und Vorsicht Anleger ist natürlich nachvollziehbar. Für uns ist das maximal sekundär, aber eigentlich gar nicht von Relevanz, da wir ohnehin FX-Risiken komplett raushatchen. Sprich, spielt für unsere Strategie absolut keine Rolle. Wo wir aktiv sind, ist eher getrieben durch Liquidität. Also wie groß ist das Universum? Wir brauchen ja doch immer mindestens zwei Instrumente gegeneinander. Und dementsprechend ist recht naheliegend, dass wir in Märkten wie US vor allem, Europa oder auch Japan aktiv sind, hat aber per se mit der Ökonomie, der Einzelpositionierung und auch mit einem makroökonomischen Ansatz überhaupt nichts zu tun. Das ist rein Marketing.
Mhm. Mhm. Wobei ja die wirtschaftlichen Entwicklungen doch teilweise recht unterschiedlich sind und Europa ist ja doch eher ein bisschen schwächer aussieht als in den USA in der letzten Zeit. Merkt ihr dadurch auch eine Verschiebung?
Jein. Also natürlich könnte man unterstellen, dass vereinzelte Unternehmensausfälle oder Stresssituationen in Europa ein Stück weit stärker zunehmen. Allerdings so eine schleichende wirtschaftliche Schwäche führt jetzt nicht unbedingt zu disruptiven Bewertungsanomalien, sodass wir systematisch mehr in dem einen oder in dem anderen Markt aktiv wären. Dementsprechend, wie gesagt, ist unsere Allokation im Portfolio mehr getrieben durch, wie groß sind die Märkte eigentlich? Und das ist der überkompensierende Effekt, dass USA einfach größer ist, zuweilen liquider. Dementsprechend ist der Großteil des Portfolios auch in US investiert, natürlich auch ein Stück weit in Europa oder Japan, wie erwähnt. Aber das hat sich jetzt nicht, also die vermeintlich wirtschaftliche Schwäche Europas gegenüber den Vereinigten Staaten hat sich jetzt nicht in die Portfoliokonstruktion signifikant niedergeschlagen.
Okay. Aber bleiben wir dabei bei dem Thema, wo ist es schwieriger? Also letzten Endes ist in eurer Strategie ja immer wieder das Thema Krisen und potenziell auch Insolvenzen sicherlich präsent. Wie wird man da so als Untergangsoptimierer wahrgenommen oder wie werdet ihr im Markt angesehen?
Also ich hoffe nicht. Also man mag es vielleicht immer wieder hören, aber ich würde die Betitelung eher als nicht richtig empfinden tatsächlich. Also natürlich sichern wir uns ab, das ist ja auch was wir versprechen und Strategie inhärent zu machen, aber das ist unser Tailhedge für die Investoren und das ist nicht Triebfeder für die Positionierung, die wir betreiben. Dementsprechend halte ich es nicht für ganz richtig, wir wollen einfach sicher sein, im schlimmsten Falle aller Fälle, aber es ist kein Rational im Handel.
Okay. Vielleicht nochmal jetzt zur aktuellen Marktlage. Wie gesagt, Turbulenzen doch immer mal. Und haben wir wieder ein paar Tage gehabt, wo es deutlich schwächer war. So richtige Richtungen kann man aber nicht unbedingt sehen. Wie seht ihr die Marktlage aktuell? Bieten sich euch jetzt viele Chancen im Moment oder ist das eher normal Betrieb?
Jetzt mittlerweile würde ich es eher wieder als Normalbetrieb tatsächlich betiteln. Natürlich im April, nach dem Liberation Day, waren wir sehr viel aktiver, als wir es jetzt zum Beispiel sind. Da war die Handelsaktivität weit überdurchschnittlich, haben das Portfolio auch gut aufgestockt. Dementsprechend steht es auch jetzt besser da. Vielleicht kann man da ganz gut den Bogen zu einer vorherigen Frage spannen. Also jetzt sind wir in dem Normalbetrieb, in dem wir viel Portfoliooptimierung betreiben und opportun Ideen generieren und Positionierungen aufsetzen, ohne dass jetzt systematisch beispielsweise Verwerfungen zwischen Kreditinstrumenten und Aktien zu finden wäre. Das ist aktuell nicht der Fall, aber opportun, idiosynkratisch vor allem, wie vorher erwähnt, lässt sich natürlich immer was finden. Und da ist auch das Augenmerk drauf.
Wenn du gesagt hast, ihr wart sehr viel aktiver, heißt das, dass ihr gute Chancen aufgesammelt habt? Wie ist die Positionierung denn des Portfolios und vielleicht einen kleinen Ausblick nochmal so für den Rest des Jahres? Wie seht ihr das?
Genau, also wir konnten da ganz gut aufstocken im Sinne des Portfolios, wie es jetzt steht, liefert einen ordentlichen laufenden Ertrag. Wir haben uns sehr günstige Optionalitäten nach oben und unten in Anführungszeichen einkaufen können, sodass ich meiner Meinung nach das Portfolio absolut tragbar ist durch das Jahr, auch wenn jetzt nicht allzu viel mehr passieren sollte, etwas salopp formuliert. Das ist eigentlich immer unser Ziel. Wir wollen laufenden Ertrag erwirtschaften über Geldmarkt, über unsere Benchmark und genügend Optionalitäten in jedwede Richtung haben, sodass wir dann doch die Ausschläge auch mitnehmen können. So ist auch die Performance aktuell. Wir stehen bei Year-to-Date, je nach Abgriffstag, bei circa 2%. Geldmarkt hat etwas über 1% verdient. Dementsprechend annualisiert sprechen wir von circa 2% über Geldmarkt. Wäre jetzt aktuell circa 4% in absolut. Wenn man so extrapolieren will, ist natürlich immer ein grottiges Fragezeichen dahinter zu stellen, wer weiß Gott, was passiert in der Zukunft. Und dementsprechend mit der Portfolioaufsetzung bin ich auch absolut zuversichtlich, dass das, was wir versprechen, die 2-2% über Geldmarkt, dass wir das auch erwirtschaften werden. Mhm. Da schaut es auch gut aus.
Und das ja immer vor dem Hintergrund, dass es sich um eine marktneutrale Strategie handelt und insofern die Risiken doch sehr, sehr überschaubar sind dabei. Ne?
So ist es. Risikoadjustiert ist das Ganze meiner Meinung nach doch sehr vorzeigbar.
Prima. Ja, hab vielen Dank, Manuel. Ich glaube, das war eine ganz interessante Erläuterung nochmal wieder. Ich wünsche dir weiterhin ein gutes Händchen beim Management des Fonds und vielleicht sprechen wir uns demnächst mal wieder hier.
So machen wir es. Ich danke dir auch herzlich und danke für die Zeit.
Prima. Ja, und auch herzlichen Dank an alle Zuhörer. Wir freuen uns dann beim nächsten Mal, wenn Sie wieder zuhören.
Vielen Dank für Ihr Interesse an den von uns betreuten Boutiquenfonds. Hören Sie gerne wieder rein. Am besten geht das mit einem Abo auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Weitere Infos zu Boutiquenfonds finden Sie auf www.boutiquenfonds.de.